Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Im Grunde ist es so, ich glaube, ich habe irgendwann auch die Einstellung so ein bisschen gewonnen, dass es einfach zum einen zum Leben dazugehört, also der Tod als solches. Mhm. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sind dem so ein bisschen abgekommen. Keiner oder nicht jeder hat eine Leiche gesehen, obwohl es ja ganz normal zum Leben dazugehört. Und ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, dass einem das fehlt. Und ich glaube, je öfter man was sieht, was jetzt nicht abnormal ist, also ich sag mal, es ist ja nichts Böses dabei bei dem, was ich mache bei der Feuerwehr oder auch als Tatortreiniger. Und ich finde, da gibt es jetzt auch keinen Grund, warum es nicht normal sein dürfte. So.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Heute wird, sagen wir mal, nichts für schwache Nerven. Aber genau deshalb extrem spannend. Ich spreche mit Jan Kilczynski, Geschäftsführer von EcoClean Nord, Gebäude, Spezial- und Tatortreinigung. Ein Beruf, über den kaum jemand spricht, den aber sofort jeder vor Augen hat. Tatortreinigung bedeutet eben nicht nur sauber machen. Es geht um Situationen, in denen etwas passiert ist, das Spuren hinterlässt. Sichtbare und unsichtbare. Und genau da kommen Menschen wie Jan ins Spiel. Zwischen Extremsituationen, Verantwortung und einem Job, der emotional deutlich mehr fordert als viele andere, stellt sich die Frage, wie wird man eigentlich Tatortreiniger? Und vielleicht noch spannender, warum bleibt man es? Was man in diesem Beruf wirklich erlebt, welche Geschichten dahinter stecken und wie viel Traumjob in so einem außergewöhnlichen Arbeitsalltag steckt, das hören wir jetzt. Jan, schön, dass du heute hier bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Bevor wir gleich reingehen und sozusagen über dich und deinen Weg sprechen, habe ich immer so 5, 6 schnelle Fragen am Anfang. Wollen wir den mal loslegen?
Ja, gerne.
Jan, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Ich würde sagen, so der Situation geschuldet. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich jemand bin, der unbedingt und ohne sein Dazutun früh aufwacht. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich ultra lange schlafen kann. Also irgendwas dazwischen gutes wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, das hätte ich so.
Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Kann ich, glaube ich, auch nicht so richtig festlegen. Also ich glaube, wenn man mich frisch kennenlernt, wird man sagen, das ist aber ein sehr introvertierter Typ so. Ich glaube, Freunde oder Familie würden sagen, dass ich schon sehr extrovertiert bin. Ich denke mal, das hat so eine, ja, keine Ahnung, bei Vertrauen vielleicht, dass ich dann eher extrovertiert wirke und für den Außenstehenden doch eher verschlossen vielleicht, ja.
Okay. Was ist denn dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Ja, wichtigstes Werkzeug. Vermutlich der Kopf, würde ich sagen.
Ja.
Also schon, gehen wir bestimmt auch nochmal drauf ein, also das Jobbild doch mehr Wissen verlangt als jetzt reines Werkzeug, wo natürlich das richtige Werkzeug auch immens wichtig ist. Aber ich würde es schon sagen, vielleicht der Kopf.
Mhm. Vielleicht auch, ich frage jetzt schon, ist egal, ja. Vielleicht auch der Kopf, um auch abzuschalten danach?
Sicherlich, ja. Also ich bin sowieso nicht ganz, ich sag mal, unverblümt in diesen Job reingerutscht. Das hat ja noch eine kleine Vorgeschichte. Deswegen kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil das relativ ein fließender Übergang war für mich. Aber für jemanden, der jetzt einfach aus dem Stand sagt, ich möchte das jetzt machen, sicherlich auch das, ja.
Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Respektlosigkeit. Fehlende Respektlosigkeit, vielleicht auch vor den Orten, wo man dann halt tätig wird, ne? Oder den Angehörigen. Mhm. Ja.
Einer meiner Lieblingsfragen direkt am Anfang. Okay. Was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Nichts vermutlich, nein. Kann ich, ich könnte jetzt nur spekulieren. Ich würde sagen, dass ich trotzdem ehrlich bin zu denen, würde ich jetzt beraten. Ne? Ich habe jetzt natürlich keinen, der offensichtlich gesagt hat, ich mag dich nicht und jetzt, aber ich finde das an dir toll. Hatte ich jetzt noch nicht so, woran ich mich erinnern könnte. Aber.
Deswegen ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfragen. So. Und welcher Job würde dich noch reizen, außer deinem eigenen?
Es ist schwierig. Ich glaube, jetzt nicht den einen Beruf nennen. Ich habe tatsächlich eine Zeit mal versucht, Pilot zu werden.
Aber.
Also ich finde, was heißt doch, würde mich immer noch reizen. Ja, könnte ich vielleicht doch sagen, wäre so ein Job, der mich interessieren würde, aber dann tatsächlich eher Hubschrauber.
Das ist krass, weil ich hatte auch schon mal erzählt in einem Podcast, ich wollte auch Pilot werden als Kind, aber auf einem Flugzeugträger, Kampfpilot. Und dann habe ich mitbekommen, dass Deutschland keine Flugzeugträger hat und dann war der Traum für mich auch vorbei irgendwie. Ja. Aber ich verstehe sozusagen die Affinität dafür.
Kam bei mir tatsächlich später. Ich habe vor, das war glaube ich kurz vor der Gründung auch der Firma, war vielleicht auch so ein bisschen Moment einer Neuorientierung. Ich hatte mich mal bei der Bundeswehr beworben als Pilot. Da ist es ja so, man kommt in dieses Eignungsverfahren und hat gar nicht von vornherein die Auswahl, ich möchte einen Hubschrauber machen. Es hat sich auch was geändert. Es gibt da diesen Oft-Smil-FD, also auch ohne Studium quasi in einer festen Verwendung da reinzukommen. Und ja, genau, ich hatte da jetzt auch keine Idee. Mir wurde immer gesagt, ja, Kampfjet kannst du ja knicken, bist viel zu alt. Und da war ich auch schon 30. Und vorher gab es ja, glaube ich, das höchste Alter, weiß nicht, wo das lag, 20.
Krass.
Und wurde dann aber tatsächlich auch für als Kampfpilot freigegeben und ging dann aber trotzdem für Hubschrauber da weiter. Am Ende hat es dann nicht funktioniert. Und ich bin auch ganz froh eigentlich. Aber die Erfahrung hat mir trotzdem viel gegeben, hat mir gefallen.
Der Rest ist Geschichte, würde ich sagen.
Ja.
Lieber Jan, würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden?
Ja, es hat die Frage, was man als Traumjob dann am Ende bezeichnet. Aber ich denke schon, ich würde vielleicht sogar nicht nur von Job, sondern von Berufung sprechen. Und da sehe ich jetzt nicht nur den Job als Tatortreiniger, als festen Job, sondern die Sparte, in der das alles abspielt. Ich bin hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg. Und irgendwo habe ich mich natürlich letzt auch schon mal gefragt, was hat denn oder was ist der gemeinsame Nenner der ganzen Sache? Am Ende hilft man trotzdem anderen Menschen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin ein super selbstloser Typ. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, es zieht mich ja doch zu solchen Berufen am Ende hin. Und es ist auch nicht so, dass die Tätigkeit im Moment mir am meisten gefällt, sondern schon eher das Endergebnis. Wenn man dann vielleicht Leuten präsentieren kann, sei es jetzt Feuerwehr und Rettungsdienst, guck mal, ich dachte, ich komme hier gar nicht mehr raus. Hat noch einen Sinn, hat alles funktioniert, du bist jetzt wieder frei oder aus der Wohnung raus oder du warst krank, brauchtest Hilfe und das klappt. Und in dem Fall genauso ist dann auch dann der Schulterschluss dazu, warum ich dann dazu gekommen bin, zu diesem Job, zu sagen, wir kommen dahin mit der Feuerwehr oder Rettungsdienst. Findet da jetzt, ich sag mal, eine Leiche vor hinter verschlossener Tür, die lag da schon länger. Und was passiert dann eigentlich? Die Polizei kommt dann meistens, sichert die Wohnung, wir sind dann halt raus. Ja, was kommt danach? Dann guckt man ja, was kommt denn danach? Das ist dann halt der, der sauber machen muss am Ende. Und es sind ja nicht, ist nicht nur sauber machen, es ist ja auch wieder bewohnbar machen. Also teilweise sind Leute ja in Messi-Wohnungen, leben da länger schon ohne soziale Kontakte, keiner bekommt das mit. Und ja, dann werden die Leute aufgefunden und dann gibt es halt vielleicht auch keine oder keine Erben, sag ich mal, die sich dann kümmern können, wollen oder es gibt einfach keine. Und ja, als normaler Reinigungsdienst würde ich sagen, hat man nicht das Know-how vielleicht, die Kapazitäten und auch vielleicht einfach ja die Kontakte, die sich dann ja auch über Zeit aufbauen. Wo bringe ich was hin? Also eine Entsorgung ist ja nicht jetzt ein typischer Entsorgungshof, genau. Das sind dann auch infektiöse Sachen oder biologische Sachen, die halt anders nochmal verbrannt werden müssen, in dem Fall mit Entsorgungsnachweis. Und genau, ich frage mich schon wieder, zu viel geredet, glaube ich.
Nein, das ist super spannend. Ich hänge quasi an meinen Lippen. Aber es ist schon spannend, so wie dein Weg ist. Also du sagst, du bist hauptberuflich noch bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg und hast dann das Econord sozusagen nebenher gegründet. Nebenher gegründet.
Genau.
Und hast dich jetzt da spezialisiert, wenn man sagt, Gebäude, Spezial- und Tatortreinigung, du bist jetzt eher so in dieser Spezial- und Tatortreinigung aktiver.
Genau, also es fing alles so ein bisschen an. Ich hatte, was ihr schon meinte, berufliche Neuorientierung. Also irgendwann die Frage, vielleicht ist es Midlife-Crisis, ich weiß nicht, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber irgendwann kommt vielleicht doch die Frage, gerade vielleicht im Beamtentum, dass man sich die Frage stellt, ist das jetzt so das, was du bis zum Lebensende machst? Kommt da noch was dazu? Was für Möglichkeiten habe ich denn hier in diesem Job eigentlich noch? Und meine Partnerin ist auch immer, gerade was Unternehmertum angeht, immer sehr, wie soll ich das positiv sagen, jetzt forscht sie.
Umtriebig.
Ja, genau. Also sie ist auf jeden Fall ein guter Coach, was das angeht und meinte, mach doch einfach mal. So, und dann ging es hauptsächlich eher darum, mal zu gucken, der Gedanke hat mir schon immer gefallen, irgendwie selbstständig zu sein. Aber man hat ja tatsächlich auch keinen niemanden, der einem sagt, wie es funktioniert. Also man lernt ja tatsächlich Schulsystem, wie du ein guter Angestellter und Arbeiter bist.
Voll.
Also es gibt dann, auf Eigeninitiative kann man sich natürlich was aneignen, aber so halt nicht. Und dann sind auch große Ängste mit im Spiel. Ne? So, und dann kam natürlich dieser Anstoß, mach doch mal, und fing dann ganz einfach an mit Fensterreinigung. So, Habe ich mich erstmal bei eBay Kleinanzeigen inseriert, also natürlich hier gegründet und gesagt, hier gründe mal. Genau, dann Fensterreinigung, einfach Privathaushalte, versucht irgendwo mal doch an Schaufenster von irgendwelchen Läden, Friseurläden oder sonst was zu kommen. Und da ist so auch der erste Punkt, der mir schnell aufgefallen ist. Wie können sich große Unternehmen eigentlich halten bei diesem Preiskampf, der da irgendwie auch herrscht? So, es hat tatsächlich, selbst wenn man Qualität abliefert, ist es so, dass viele Leute halt das vermutlich schwarz machen lassen. Das heißt, eine Unternehmensstruktur kann man daraus gar nicht irgendwie aufbauen. Und ja, dann ging der Gedanke halt weiter. Ne? Was kann man noch machen, was regelmäßig Geld anbringt? Das wäre dann Hausverwaltung, sich zu wenden für Treppenhausreinigung. Lief dann auch ganz gut, aber auch da ist natürlich der Preiskampf sehr hoch. Und das soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber vermutlich der Gedanke der Hausverwaltung kann ja jeder. So, denn, ne, das ja, kann ja jede Hausfrau. Ich kenne den neben an der Ecke, der ist ungelernt, der macht das auch. Und da kam auch schnell bei mir der Gedanke, eigentlich bist du das nicht. So, wenn du ein Thema hast, dann liest du dich da einmal ein oder du hast irgendwie so ein bisschen, manche Leute würden sagen, besessen vielleicht so teilweise, aber du hast dann
diese Rabbit Hole-Geschichten.
Ja, genau. So tief ja, genau. Du bohrst dich da rein und dann erzählst du mir Sachen, da weiß doch kein Mensch mehr, was du da erzählst gerade.
Professor.
Ja, genau. So, und dann kam halt diese Kombination mit meinem eigentlichen Hauptberuf. Und ich dachte, wie gesagt, was passiert danach? Ja, guck mal, da gibt es auch einen Tatortreiniger. Kennt man ja, hört man ja immer wieder, aber man was macht er?
Serie.
Ja, genau, halt, ja. Aber was macht er eigentlich, ne? Und so, welchen Oberbegriff gibt es? Kann man das irgendwo lernen? Gibt es da eine Ausbildung? So, gibt es nicht. Das ist natürlich.
Aber, ach so.
Genau.
Okay.
Das ist halt ein großes Problem auch, was ich immer merke. Es gibt halt keinen geschützten oder keine geschützte Berufsbezeichnung Tatortreiniger. Also du könntest jetzt kommen und sagen, du Jan, hast du nicht noch einen Platz bei dir? Und ich würde sagen, ja klar, komm mit. Und dann sagst du, ich bin Tatortreiniger.
So. Nicht, dass ich das irgendwie machen könnte, aber ja, genau, dann bin ich halt Tatortreiniger.
Genau. Okay. So, und dann ist auch natürlich dieser Qualitätsanspruch, den man irgendwie auch immer wieder, gerade im beruflichen Werdegang von mir gelernt hat, da habe ich mir, das kann man noch vielleicht auch übertragen, auch von eine private Dienstleistung. Also dieses, der Fels in der Brandung, mal da zu sein und auch wirklich garantieren zu können, wir machen das hier. Und am Ende wird das Ergebnis gut sein. Dass man da diese Transferleistung von der Berufsfeuerwehr vielleicht, so dieses Mindset da reinzubringen. Weil man natürlich auch in der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr viel mit chemischen Gefahren, biologischen Gefahren eine Vorausbildung hat, sag ich mal. Gerade infektiöse Geschichten auch. Genau, und dazu, ich bin an der Feuer- Rettungswache in Altona, da ist die zentrale Desinfektion.
Okay.
Das heißt, da sind hier auch viele Kollegen, die staatlich anerkannte oder geprüfte Desinfektoren sind. Da kann man natürlich dann auch viel Wissen mitnehmen. Ne?
Ja, klar.
So. Und das ist halt auch so das einzige, die einzige geschützte Berufsbezeichnung, die da irgendwie Platz findet beim Tatortreiniger. Das ist halt der staatlich geprüfte Desinfektor.
Bist du das auch?
Ich bin es nicht. Mhm. Ich arbeite mit Kollegen zusammen, die halt genau das Wissen dann haben oder vermitteln. Es geht tatsächlich gerade in Deutschland immer um sehr spezifische Sachen, wo es dann halt interessant wird. Also sei es jetzt, wenn es an Versicherungen geht, dass man dann natürlich auch nicht einfach sagt, ja, ist schon gut so, sondern auch fundiertes Wissen dahinter steckt, warum das jetzt auf die oder jene Art und Weise halt behandelt worden ist. Ne? Genau. Genau, ansonsten gibt es den Tatortreiniger an verschiedenen Schulungen, Online-Schulungen, die man machen kann, aber es ist halt nie eine wirklich offiziell anerkannte Berufsbezeichnung.
Das ist dann irgendwie, wie gesagt, so eine Sonderleistung, die man anbietet als Reinigung.
Ja, genau. Also es gibt Empfehlungen. Also wird dann gesagt, am besten eine Ausbildung als Gebäudereiniger und dann halt den Tatortreiniger. Es gibt auch spezielle Schulungen für Tatortreiniger, die schon Desinfektoren sind. Finde ich auch am sinnvollsten im Großen und Ganzen. Genau, es gibt aber halt auch viele Anbieter, die weder ein Vorwissen durch vorberufliche Wege haben, noch irgendwie vielleicht sogar das Interesse zu sagen, ich möchte es richtig machen. Also wir haben auch viele Fälle, wo wir tatsächlich vom Kunden gerufen werden und schon Vordienstleister vor Ort waren, die dann halt nicht richtig gearbeitet haben. Aber es ist natürlich dann auch wieder das Preisversprechen, wo dann schnell gesagt wird, oh, das ist interessant für uns, guck mal, da sparen wir 500 oder 1000 Euro. Aber da fehlt dann die Technik auch am Ende.
Also einmal günstig ist dreimal nachbezahlt, oder gibt es so
einen komischen Spruch, ne? Ja.
Aber gerade in deinem Bereich, weil ich glaube, und wir kommen gleich rein, was genau Tatortreinigung ja auch bedeutet. Es ist ja nicht immer nur, dass man zu irgendwelchen kriminellen Schauplätzen kommt, vermutlich, sondern auch zu anderen Sachen, die einfach dann als Tatort definiert sind, die man dann reinigen muss. Es ist ja das, was man dann sieht, was sauber ist, und es ist aber auch das, was dann klinisch rein ja auch am Ende sein muss. Also ich glaube, was ich auch gerade kurz im Intro gesagt hatte, diese sichtbaren und nicht sichtbaren Rückstände von solchen Tatorten sind natürlich extrem wichtig. Und da kommt später noch eine private Frage. Wie reinigst du zu Hause? Was für Mittel kannst du empfehlen? Ist das auch immer ganz wichtig. Aber so grundsätzlich, du gehst dann zu so einem, wirst zu so einem Tatort gerufen. Erklär uns mal, was dann ein Tatort sein kann. Und dann würde mich brennend interessieren, was du dann tatsächlich auch vor Ort machst.
Genau, also deswegen auch der, also Tatortreinigung. Ich muss sagen, ich nutze den Begriff hauptsächlich in der Unternehmensführung auch nur, weil es der einzige ist, den man vielleicht oder die breite Masse so ein bisschen zuordnen kann zu dem, was da nachher passiert. Ne? Mhm. Es gibt noch die Begriffe Leichenfundortreinigung, Spezialreinigung, Tatortreinigung. Genau, und die Frage war nochmal ganz kurz.
Die Frage war, wie genau sozusagen oder was passiert, wenn du da vor Ort bist, du wirst dann da gerufen. Aber ich finde es jetzt schon mal spannend, weil ich finde das super schlau von dir, dass du dich, du bist ja auch Tatortreiniger Hamburg, heißt du ja auch zum Beispiel.
Genau.
Finde ich einfach extrem schlau, das auch so genannt zu haben, weil jeder normale Mensch wird ja das sozusagen erstmal auch googeln.
Ja, genau.
Tatortreiniger.
Aber es ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich würde jetzt Richtung SEO und Auftragsakquise kommen. Ich habe tatsächlich, also wenn man es googelt, gibt es halt wirklich sehr viele. Ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das dann am Ende auch Tatortreiniger sind. Mhm. Man findet sehr viele, auch sehr große Unternehmen, die eine Unterseite mit der Tatortreinigung anbieten.
Okay.
Aber, also ich muss nicht, ich will nicht sagen, interessiert mich nicht, aber ich habe mich jetzt auch nicht nachgeforscht, mal angerufen und hier, was macht ihr denn da und hier,
ja,
ne?
Ja.
Also ich weiß gar nicht so, wie viel richtige, ich nenne es mal Konkurrenz, hier in Hamburg oder Mitbewerber hier in Hamburg unterwegs sind. Aber es gibt halt online viele zu finden, so das tatsächlich.
Ja gut, aber dann ist, glaube ich, sehr schnell die Spreu vom Weizen, die sich da trennen will.
Das denke ich auch. Ne? Das Problem natürlich auch wieder da, wenn man jetzt, ich nenne es mal in so einer hilflosen Lage ist, gerade als, ich sag mal jetzt, keine Hausverwaltung, die das sehr kühl kalkuliert. Eine
Privatperson.
Sondern, genau, eine Privatperson, die sagt, oh Mensch, ich brauche hier Hilfe. Ich guck mal, ich hole mir mal drei Leute her. Es gibt natürlich Leute, die können denen das gut verkaufen. Ich möchte, wie gesagt, kein schlecht reden. Ne? Es gibt bestimmt sehr viele, die auch sehr gute Arbeit leisten. Mhm. Aber es ist dann auch einfach da, wahrscheinlich diese Situation auszunutzen.
Glaube ich auch, ja.
So, und dann werden da Preise aufgerufen für Leistungen, die keiner versteht.
Und das sind halt wieder Notfälle und emotional aufgeladene Situationen. Da zahlen die Leute dann halt
korrekt,
auch.
Korrekt, ja. Ne? Also hat ja keiner einen kühlen Kopf und sagt, na, warte mal, ich hole mir noch 4, 5 Angebote rein. Ne? Also so jetzt als Tatortreiniger wird man natürlich sagen, na Mensch, das, die Person lag da jetzt, keine Ahnung, 5 Monate. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du mal 3 Tage Angebote einholst. Das ist auch nicht, krass, ne?
Ja.
Also das wird ja so ein Privatmensch vermutlich nicht machen. So,
ja, nee, weil, okay, wenn er 5 Monate liegt und ich weiß, er liegt 5 Monate da, dann ist mir das wahrscheinlich auch egal. Aber wenn ich das sehe, dann ist es ja in dem Moment akut für mich. Ne?
Genau, ja.
So, also wie ist dann so, das wirst du meistens von Hausverwaltung oder von Privatpersonen oder Feuerwehr, Polizei, wer?
Nee, tatsächlich, also, ja, ich wollte gerade sagen, wenig bis gar nicht, eigentlich komplett gar nicht von Polizei und Feuerwehr, also das ist, gehört auch nicht dazu.
Okay.
Bei der Polizei, also bei der Feuerwehr weiß ich einfach, dass wir auch wegen dem Wettbewerb, ich habe auch nie irgendwelche Visitenkarten oder so, ich da austeile, weil es auch einfach nicht,
ein bisschen makaber.
Erstmal das, genau. Wobei natürlich der Gedanke wäre, habe ich mir schon oft gedacht, Mensch, guck mal, du könntest jetzt hier doch sagen, du machst es wirklich vernünftig. Aber gleichwohl verstehe ich auch, dass natürlich das ein bisschen unfair wäre, in so einer Feuerwehruniform zu sagen, guck mal hier, wir helfen dir.
Ja, klar.
Und das ist auch der Grund, warum man es nicht darf. Ne? So ist natürlich.
Ich meine, das ist für dich natürlich praktisch. Du bist dann bei einem Tatort als Feuerwehrmann, gehst dann rein, dann seid ihr fertig, du ziehst dich um und gehst dann
direkt
als Tatort rein.
Genau.
Doppelschicht.
Ist halt leider oder auch zum Glück nicht möglich. Ne? Genau, bei Polizei fällt sich das ähnlich. Ich hatte da tatsächlich auch schon mal überlegt, ob man nicht darüber irgendwie auch den Leuten wirklich einen vertrauensvollen Kontakt, in dem Fall mein Kontakt, mitgeben könnte. Aber es ist halt aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich.
Wettbewerbsrecht.
Genau, korrekt,
Ahnung.
Ja. Okay. Und ist ja auch, ich finde es auch sinnvoll irgendwo, weil es gibt ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht wie jeden Feuerwehrmann und jeden Polizisten sprechen. Ich würde es nicht machen, das kann natürlich jeder sagen. Aber wenn es so einfach wäre, könnte ja jeder dann das irgendwie ausnutzen am Ende. Ne? Irgendwo muss eine klare Linie gezogen werden. Und die ist nun mal da. Ne?
So. Mhm. Aber gut, du kennst aber beide Seiten. Du weißt ja sozusagen, wie es ist, als Feuerwehrmann in so eine Situation reinzugehen.
Genau.
Und dann weißt du aber auch, wie es im besten Fall nach der Reinigung
korrekt
sein soll.
Genau.
So, das heißt, nimm uns mal mit. Also du wirst dann zu so einem Tatort gerufen.
Genau. Also meistens ist es so, wenn es halt wirklich Angehörige sind, dass ich dann einfach ein unverbindliches Treffen ausmache, wo ich mir erstmal die Wohnung anschaue. Durch die Beschreibung, die man vorab bekommt, sind meist echt spärlich. Und ich möchte auch gar nicht so viel nachbohren im Großen und Ganzen. Sag mal so, die Überraschung, die habe ich dann vor Ort. Also, ne, ich möchte jetzt vielleicht
so oder so
vermutlich. Genau, also man trifft sich dann doch schon meistens vor der Haustür des betroffenen Objekts, sage ich mal. Und dann ist es eher so, dass man gar nicht viel machen muss, sondern natürlich auch schon die Informationen von alleine kommen.
So. Quasi durch Geruch oder?
Ich meine einfach nur durch die Angehörigen. Ne? Dass sie schon erzählen, so Mensch, hier, das und das ist passiert.
Okay,
und
ja.
Ist auch Teil des Jobs, mache ich auch super gerne, kenne ich halt auch aus meinem Hauptberuf.
Na klar.
Dass man, gehört auch zum Berufsbild dazu, natürlich auch ein bisschen weit erstmal sich das anhört und natürlich auch da ist für die Angehörigen. Also ich hatte auch schon Fälle, wo ich dann vor Ort war, Leute verstorben sind in der Wohnung und die Angehörigen einfach nur die Information hatten, Mensch, das sieht gar nicht gut aus da drin. Und ich gesagt habe, Mensch, bleib doch hier draußen stehen, ich guck mal rein. Dann, wenn es okay ist für euch, mache ich kurz Bilder, dann kann ich euch das vielleicht schon ein bisschen zeigen. Machen wir erstmal so ein Lagebild. Und dann ist es so, dass ich rauskomme. Also es gab dann auch Fälle, wo ich drin war und dachte, ja gut, ist halt nicht aufgeräumt hier. Der Mensch hat wahrscheinlich das alles nicht mehr so gut hinbekommen, seinen Alltag zu
meistern.
Genau, zu meistern. Und der ist halt hier verstorben, aber er lag nicht lange da. Also er ist in den einigen Fällen dann vielleicht direkt vom Rettungsdienst in einer Akutsituation behandelt worden, dann transportiert oder direkt verstorben, nach kurzer Liegezeit aufgefunden. Und dann sage ich den Leuten auch dann offen und ehrlich, dass es halt einfach keine Tatortreinigung oder Spezialreinigung in dem Sinne ist, sondern einfach eine Beräumung oder eine Entrümpelung am Ende wird. Und also genau, das ist natürlich auch Teil des Berufs. Ne? Dann wird auch nichts berechnet. Es gibt ja kostenloses Angebot am Ende.
Das ehrt ja erstmal dich als Unternehmer auch in der Hinsicht, also als Mensch sowieso. Aber auch zu sagen, okay, das ist jetzt eine Leistung, die ich auch gar nicht so in dem Sinne euch verkaufen muss oder möchte, sondern es ist einfach was ganz anderes, weil es in Ordnung ist. Das ist ja auch dann wieder diese Pietät, die man vor Ort hat, um mit den Leuten dann auch gut, also in dieser extremen Situation umzugehen.
Genau, ja, also genau, mir ist auch wichtig einfach, das habe ich auch schon mal gesagt, dass natürlich die Qualität irgendwo auch steigt, weil es gibt halt keine geschützte Berufsbezeichnung. Mhm. Und so ist mir wichtig, dass man dann doch irgendwie auf andere Art und Weise überzeugen kann. Ne? Und das ist auch meine Überzeugung einfach. Ne? Also wie würde ich mich fühlen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich war jetzt hier und ich müsste mich noch damit auseinandersetzen, dass er jetzt Geld von mir möchte, obwohl gar nichts passiert ist.
Ne? Ja, Anfahrt 350 Euro wie Schlüsseldienst am Sonntagnachmittag.
Ja, genau. Naja. So. Macht dann irgendwie auch keinen Sinn für mich.
Nee, richtig.
Ende. So, genau. Also das ist auch Teil des Buchs, wie gesagt, dass man nicht unbedingt dann immer so die Schocksituation vorfindet.
Du hast gerade schon gesagt, das kennst du auch aus deinem Hauptberuf als Feuerwehrmann. Hilft dir dein Job Feuerwehrmann bei deinem anderen Job Tatortreiniger?
Ich würde sagen schon. Also tatsächlich, wenn man jetzt anfängt vom reinen Arbeitsablauf, ist so die Strukturierung, die man natürlich bei der Berufsfeuerwehr lernt. Also gibt es natürlich noch Hierarchien und Einsatzleiter und Truppmann, Truppführer und es ist jetzt nicht so, dass man ein Riesenteam da vor Ort hat, aber es ist einfach strukturierter und das gibt einen, also ich nenne es dann auch gerne einfach nicht nur Reinigungsschauplatz oder sonst was, sondern es ist halt irgendwie auch ein Einsatzort, also ein Tatort, Reinigungseinsatz und so wird es dann auch abgearbeitet am Ende. Also man hat schon im Vorfeld natürlich, gerade wie ich schon erwähnt habe, wenn man jetzt eine Begehung gemacht hat und weiß, okay, was finde ich hier vor, ne? So, da lag dieser Mensch, der lag, keine Ahnung, ich sag mal 3 Monate da. Da sind Körperflüssigkeiten ausgetreten, da war Tierfraß, also Fliegen oder sonst was. So, dann habe ich das erstmal aufgenommen für mich, dann plane ich erstmal. So, das ist in jedem Einsatz auch so, ich plane, was brauche ich an Material, wie viele Leute, also dieses Personalmanagement, wo muss ich es am Ende hinbringen, wann fahre ich dahin, wie viele Tage brauche ich ungefähr, ist ja auch mal so zu unterteilen, dass ich erstmal mit einer Beräumung anfange. Dann natürlich die Desinfektion, Reinigung vor Ort und am Ende nochmal diese Ozonbegasung.
Was ist das?
Ozon ist ist oxidativ, das ist halt aus Sauerstoff gebildet durch Generatoren und ist halt einfach zur Geruchsneutralisierung da.
Okay.
So das Wirkungsvollste, was man so einsetzen kann, also man kann auch noch vernebeln durch Wasserstoffperoxid, aber es ist dann natürlich immer Material belastender, sag ich mal. Ne? Also Ozon ist halt, wie gesagt, oxidativ, greift natürlich auch andere Materialien an, aber meist sind die Objekte beräumt und dann ist es halt ja auch nicht so das Thema, wo es geht. Also geht es halt um die Geruchsbekämpfung auf molekularer Ebene. Also, dass man es nicht überdeckt und sagt, ich mache hier ein bisschen Deo rein.
Ja.
Und dann riecht es halt, genau, riecht es erstmal gut und einen Tag später, dann ist es halt wieder da. Ne?
Ja.
Das heißt, es gibt ja einmal die Quelle, die beseitigt werden muss. Mhm. Also auch das im Thema vielleicht noch ganz kurz, wie ich schon meinte, dass man häufiger mal zu Einsatzorten geholt wird, wo schon Vordienstleister war.
Mhm.
Und gerne auch mal gesagt wird, ah, der Boden, der bleibt drin. Er lag ja oben drauf, wischen wir das oben ab. Dann riecht es nach Desinfektionsmittel, das ist tipptopp. Am Ende ist es dann so, dass es ja doch wieder durch Bodenheizung oder Heizung generell, der Geruch kommt halt wieder, weil durch die Kapillarwirkung allein schon zwischen den Bodenfugen oder was denn, also wenn es natürlich Fliesen sind, anderes Thema.
Ja, klar.
Aber selbst da kannst du ja in den Fugen dann reinziehen. Und da dann auch häufig einfach im Estrich ist, und das muss dann natürlich aufwendig chemisch behandelt werden.
Mhm.
Und wenn das nicht mehr möglich ist, muss halt dann halt saniert, also ausgebracht werden,
der, ja.
Das Baumaterial.
Ja, klar.
Genau, und die Ozonbehandlung am Ende ist dann abschließend halt einfach für diese sekundär betroffenen Materialien, also jetzt Tapeten, wenn das da eingezogen ist, die Luft an sich selber. Genau, aber dass man da nochmal auch Luftreinheit herstellt.
An ne? dem Punkt sieht man ja aber auch schon, dass eine normale Gebäudereinigung da gar nicht mithalten kann, weil welche Gebäudereinigung reißt den Boden raus, um darunter halt nochmal sozusagen diese Mikro-
ja, genau,
Sachen ja. zu reinigen.
Wahrscheinlich so. Die wenigsten, ja.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Also das heißt, du kommst dann zu so einem Tatort, machst dir einen Überblick, was da jetzt genau vor sich geht. Und dann hast du es gerade schon gesagt, du fängst mit der Entrümpelung an, das heißt alles raus. Alles, was raus muss, oder?
Genau, also da sind wir tatsächlich wahrscheinlich, oh, ich weiß nicht, wie andere Tatortreiniger das machen, aber anders als andere Entrümpelungsfirmen, dass wir schon auch sagen, also es ist ja schon so, dass die meisten Leute verständlicherweise zu dem Zeitpunkt die Wohnung einfach nicht betreten wollen oder können. Und das ist auch in Ordnung. Oft ist es so, dass noch bewusst ist, was in der Wohnung drin ist, was vielleicht gerne noch im Besitz quasi mhm. übergehen soll. Dann ist es so, dass wir dann schon auch unter Umständen, wenn es möglich ist, gezielt danach suchen. Ansonsten ist es so, dass auch dann während des Beräumens eher entschieden wird, was kommt jetzt im Müll, was wird okay. noch aufbewahrt. Also wir haben eine Box dabei, wo dann Wertsachen reinkommen und mhm. später dann versiegelt in den Beutel reinkommen.
Mhm.
Und das dann an die Angehörigen übergeht. Ne? So, es wird auch vorher abgesprochen. Soll alles weg? Willst du gar nichts davon haben? Oder gibt auch Leute, die sagen, Mensch, ich habe hier, ich kenne Menschen gar nicht, aber ich bin Erbe.
Ja.
Und ja, die Sachen können alle weg.
Ja.
Gibt's ja auch, ne? So, und dann kommt es halt weg. Aber in den meisten Fällen wollen die Leute ja schon die Sachen auch haben. Ne?
Super individuell alles, ne? Glaube
genau,
ich.
Genau, korrekt, also,
ja. Okay, und dann entscheidet ihr, was da bleibt, was rausgeht. Und dann entrümpelt ihr auch zusammen.
Genau, ja.
Okay. Und dann sagst du, muss ja quasi die Quelle allen Übels muss ja dann entfernt werden.
Genau, ja.
Wie, rufst du dann Bestatter oder
wenn so,
er, oder nee, die Person ist ja meistens dann raus.
Genau, wollte gerade sagen, wenn wir vorher anfangen müssen,
die Person ist schon raus. Die sind weg. Ja schon raus, genau, du kommst ja gar nicht in den Raum. Und
genau.
Genau, aber klar, jetzt bin ich wieder auf Spur quasi.
Ja.
Genau, dann ist alles leergeräumt und dann ist es noch in meiner Tatortreinigerwelt richtig dreckig, versifft.
Ja, gibt's.
Whatever.
Also kommt halt mal ganz drauf an. Ne? Das ist natürlich die Frage, wie ist der Mensch denn zu Tode gekommen?
Mhm.
War es jetzt eine natürliche Todessache, dann ist klar, natürlich die Person wird ja vermutlich nichts haben, was jetzt da, ich sag mal, stark blutend
ja,
irgendwie
ja.
ausgetreten ist vorher. Ne? Was natürlich passiert ist nach einer gewissen Zeit, dass einfach die Gefäßfestigkeit nachlässt, das Blut ja auch austritt und hat sich im Körper ja auch die ganzen typischen biologischen Prozesse anregen, weil er nicht mehr lebendig ist, mhm. sag ich mal. Und dann auch so die Körperflüssigkeiten dann austreten am Ende. Oder auch schon beim Versterben natürlich auch Leute dann halt Körperflüssigkeiten abgeben, ne? Oder kurz nach dem Versterben, wenn die Muskel oder der Muskeltonus nachlässt. Und das läuft dann natürlich, je nachdem, wo die Person gefunden wird, erstmal auf irgendwas rauf. Wenn es jetzt eine Matratze ist, dann ist es vielleicht in der Matratze. Wenn er länger liegt und es mehr Flüssigkeit ist, dann läuft es halt da durch. Ne? Und dann ist so ein bisschen Spurensuche angesagt, dass man halt gucken muss erstmal, was für einen Untergrund haben wir da und wo ist es dann jetzt reingelaufen? Wo kommt der Geruch genau her? Ne?
Mhm. Du wirkst gerade sehr strukturiert. Du erzählst das wirklich so emotionslos, ja. sage ich mal so. A, B, C, D, ja. E. Ist das deine Erfahrung als Feuerwehrmann geschuldet oder sagst du, dass jetzt im Laufe der Zeit als Tatortreiniger man eignet sich einfach so ein dickes Fell an, dass man da gar nicht emotional mehr berührt ist, wenn man in sowas reingeht?
Schwierig zu sagen. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich so ein dickes Fell habe, ehrlich gestanden.
Nee, also,
also
wie du gerade darüber berichtest, ist natürlich ja. sehr klar, du musst es machen, ist dein Job. Und deswegen machen wir A, B, C, D. Sehr strukturiert, wie du es ja auch gesagt hast.
Ja, vermutlich ist es doch schon der Feuerwehr geschuldet irgendwo. Also, dass man natürlich dann diese Grundstrukturen, wie man jetzt irgendwas, also es muss ja am Ende erledigt werden.
Und du kannst dann einfach so sozusagen, ich muss jetzt reagieren hier, ich muss jetzt einfach das machen, bam.
Genau, ja. Also es ist, glaube ich, am Ende, es hat mal ein Ausbilder, ich weiß gar nicht mehr, wer hat mal gesagt, nach uns kommt keiner mehr.
Jetzt stimmt ja nicht, weil dann kommt ja der Tatort.
Ja, genau, gut schon. Aber also der Sinn dahinter war mir dann auch später erst klar.
Ja.
So als Privatperson, Zivilperson im Leben hat man ja manchmal Situationen, oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht weiter, keine Ahnung, ich kriege jetzt meine Autotür nicht auf oder die ist eingefroren.
Ja,
es gibt immer einen Dienstleister, der dir helfen kann. Es kommt, du kannst ADAC anrufen, Tür geht nicht auf, Schlüsseldienst.
Verstehe.
Irgendwas gibt's immer. Und wenn jemand aber sagt, ich rufe die Feuerwehr, weil ich hier nicht weiterkomme, dann kannst du nicht vor Ort stehen und sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Da kommt jemand.
Ja, ich rufe mal die Feuerwehr. Weil die sind ja schon da.
Ja,
so. Am Ende ist es so, dieses Mindset ändert sich, man muss jetzt eine Lösung finden. Und man ist halt der Mann, der es jetzt entscheiden muss, gerade vor Ort. Und das ist auch gut, glaube ich, dass man sich das so eingesteht. Es ist auch nicht verkehrt zu sagen, ich weiß es nicht. Das ist auch in Ordnung. Deswegen bei der Feuerwehr haben wir ein gutes Team, wo jeder aus jedem Spektrum irgendwo ein bisschen mehr weiß. Es ergänzt sich halt immer so. Keiner kann alles wissen, das ist immer so. Aber genau, am Ende muss es getan werden. Und jetzt bleibt halt nur die Frage, wie. So, man kann sich jetzt nicht fragen, ob, sondern einfach nur noch wie. Und das ist vielleicht so ein bisschen ja, dieser abgeklärte Gedanke, dass es jetzt eine Struktur haben muss und abgearbeitet wird. Ja.
Zwei Fragen habe ich jetzt.
Ja.
Ich überlege gerade, welche ich als erstes nehme. Weil beide finde ich super spannend. Ich fange mit der einen an. Und so ein bisschen hatte ich die Frage am Anfang auch schon. Nimmst du die Arbeit mit nach Hause? Also metaphorisch gesprochen, jetzt nicht. So. Aber hast du auch Momente, wollte ich damit fragen, die dich im Nachgang auch noch beschäftigen? Oder ist es mittlerweile so, weil du so viel gesehen hast, dann weißt du einfach, wie das menschliche Spektrum irgendwie ist, dass du sagst, das ist wirklich Arbeit und ich kann das gut trennen zwischen emotionalen und irgendwie privaten Sachen?
Also kann ich schwer eindeutig beantworten. Also ich würde sagen, nicht mitnehmen. Es ist nicht so, dass ich nach Hause gehe und dann wird gar nicht drüber gesprochen. Ne? Also es ist schon so, oder anders. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich Sachen super krass belasten zu Hause. Aber es ist nicht so, dass ich zu Hause dann ein anderer Mensch auf einmal bin. Also es ist schon, ich spreche zu Hause auch mit meiner Partnerin über Einsätze bei der Feuerwehr und Sonstiges. Im Grunde ist es so, ich glaube, ich habe irgendwann auch die Einstellung so ein bisschen gewonnen, dass es einfach zum einen zum Leben dazugehört, also der Tod als solches. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sind dem so ein bisschen abgekommen. Keiner oder nicht jeder hat eine Leiche gesehen, obwohl es ja ganz normal zum Leben dazugehört. Und ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, dass einem das fehlt. Und ich glaube, je öfter man was sieht, was jetzt nicht abnormal ist, also ich sag mal, es ist ja nichts Böses dabei bei dem, was ich mache bei der Feuerwehr oder auch als Tatortreiniger. Und ich finde, da gibt es jetzt auch keinen Grund, warum es nicht normal sein dürfte. So. Bei der Feuerwehr sieht es anders aus. Es gibt natürlich Situationen, die mega unschön sind, auch wenn sie vielleicht natürlich sind. Aber ich muss auch sagen, da hat mich bisher auch nicht viel belastet. Das Einzige, was ich sagen kann, als eine Frau schwanger war und dann einen Schwangerschaftsabbruch hatte, da ist meine Tochter gerade auch im Bauch gewesen und das war schon ein bisschen schwieriger. Also der Gedanke dann im Nachgang hat mich mehr beschäftigt als viele andere Sachen. Also ich glaube, es macht so ein bisschen was, in welcher Situation im Leben man sich gerade befindet und ob man so ein bisschen relaten kann. Ne?
Total.
Also wenn ich jetzt einen Einsatz hätte und er erzählt mir, aber ich habe genau, also nicht wortwörtlich, sondern er erzählt genau meine Situation und keine Ahnung, deswegen geht es mir so schlecht und das Leben macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, wenn ich das so sehen würde, dass ich gerade genauso im selben Boot sitze, dann denkt man schon mal eher so, Mensch, ist ja komisch, wieso hat der Mensch denn diese Gedanken? Aber so im Großen und Ganzen, es ist schon eine andere Welt, die man dann auch wieder betritt.
Das okay, ist das mich der professionelle Jan, der dann sozusagen.
Ja, genau.
Ich habe wieder zwei Fragen, die sich aufmachen. Ich nehme jetzt trotzdem die eine von gerade. Nimm uns mal mit zu deinem ersten Tatort. Wir haben ja gerade gesagt, und ich glaube, wir driften gerade wirklich in so eine Richtung ab. Tatortreiniger, da sind Menschen gestorben. Ja. Und die ganzen Reinigungssachen, die du dann machst. Es gibt ja natürlich auch Messi-Wohnungen.
Genau.
Wo niemand gestorben ist, wo es einfach wirklich nur über Jahre wahrscheinlich irgendwie so. Ja. Welche verschiedensten Sachen gibt es denn da?
Also tatsächlich hatte ich da, ich nenne es mal einen guten Einstieg. Es fing, glaube ich, mit einer Entrümpelung an. Also die Wohnung sah ungepflegt aus, waren Essensreste lagen darum. Die Person lebte aber noch, die war in Kurzzeitpflege. Und der gesetzliche Betreuer hat sich dann drum gekümmert, dass die Wohnung wieder bewohnbar wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das Amt hat gesagt, die Person darf da sonst nicht mehr leben.
Und du sagst es gerade so, war ein bisschen Essensreste. Es sah wahrscheinlich extrem aus, oder?
Ja, also es war schon, die Küche konnte man nicht mehr betreten und tatsächlich auch nicht mehr nutzen. Großtechnisch ganz zu schweigen, also eigentlich.
Wie machst du das? Hast du da so Mittelchen unter die Nase? So, was gab es früher, Pferdeseife?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also es ist, wir setzen uns, wenn es halt nur wirklich um Geruch geht und jetzt keine Belastung, die irgendwie gesundheitsschädlich wäre, schon FFP2-Maske einfach. Also die filtert tatsächlich, die hat einen leichten Eingeruch, das filtert schon gut was weg. Und man muss gestehen, wenn man in so einem Raum steht, ich sag mal nach 5 Minuten, vielleicht sogar kürzer, fällt das gar nicht mehr so auf. Also es ist einfach weg irgendwann. Also,
okay, ja. Krass. Ja, okay. Ich glaube dir jetzt mal so. Ja. Okay, das war also eine Messi-Wohnung, wo du am Anfang warst.
Genau, also da weiß ich mit der Definition jetzt zu wenig so Bescheid. Ich glaube, genau, Messi ist ja schon auch irgendwo eine Erkrankung, die das dann so hervorruft. Und ich glaube, in dem Fall war es einfach alt und hat so diesen Lebensalltag nicht mehr bestreiten können, einfach alleine.
Okay.
So würde ich es jetzt einschätzen, ich weiß es nicht genau. Und genau, da war es dann halt diese Reinigung, die ja schon in die Richtung geht. Am Ende ist es dieselbe Arbeit, ne? Allerdings ist da halt ja jemand verstorben. Genau, das war so das Erste. Und als Nächstes kam halt ein Einsatzort, wo halt die Person verstorben war, lag länger in der Wohnung, war aber schon alles beräumt, alles vorgereicht. Das war der, so einer der Vordienstleister, die ich schon erwähnt habe. Aber der Geruch war noch da. Und genau, da ging es dann halt erstmal auf Spurensuche. Was dann auch ganz gut war, dass man vor Ort mal geguckt hat. Da wurde schon ein bisschen Boden rausgenommen, also ein bisschen vom Parkett rausgenommen. Aber man hat dann auch gesehen, okay, da ist ein richtig heller Fleck im Estrich. Man kann dann ja auch, muss dann mal ein bisschen weiter gucken, sage ich mal. Ich habe dann mit Feuchtigkeitsmessungen geguckt, bis wo ist dann da noch ein Unterschied festzustellen, im Radius ausgehend von dem Versterbeort. Und dann war schnell klar, dass es nochmal einen Meter weiter ist. So, da haben wir den Boden rausgenommen, dann auch richtig diesen Fleck noch gesehen, wie es unterm Estrich weitergelaufen ist. Und da ging es dann halt erstmal um diese Beseitigung im Estrich und später halt die Ozonbehandlung. Das heißt, es war eher so ein gleitender Einstieg. Also erstmal diese Beräumung isoliert.
Gar nicht mehr.
Dann die Tatort.
Hammer sofort rein.
Und ja, genau.
Okay.
Und dann, ich weiß noch, dann meinte ich auch zu meiner Partnerin damals, das ist ja lustig, erstmal eine Beräumung, jetzt eine Tatortreinigung. Als Nächstes vielleicht beides zusammen, dann soll es einfach so sein vielleicht. Also, und kam dann genau so, dass das Nächste dann tatsächlich eine Beräumung inklusive einer Tatortreinigung.
Also das gesamte Programm.
Genau, ja. Da hat sie mal gut mit mir gemeint. Also, dass man da einen sanften Start quasi reinbekommt. Ne? Das ist ja gerade organisatorisch auch eine Herausforderung irgendwie, ist mal zu gucken, wo fangen wir jetzt an, was machen wir jetzt. Ne?
Genau. Und dann bist du in deinen ersten, dritten, richtigen Tatort reingekommen.
Genau.
Ich muss halt versuchen, dahinter zu kommen, weil für mich ist das super schwierig. Das eine ist natürlich das, was du vor Ort quasi erlebst mit Gerüchen, mit Dingen, die du siehst. Ist ja auch nicht so einfach, dann irgendwie vielleicht so Blutspritzer zu sehen, wenn es halt ein gewalttätiges Ding war. Und dann aber auch quasi das Psychische dabei, so dieses, was ist hier passiert? Mhm. So, weißt du in vielen Fällen, was da passiert ist oder kriegst du das auch gar nicht mit? Und wie belastend ist denn sowas?
Also ich glaube, bisher habe ich bei jedem Einsatz schon so die Hintergründe dahinter erfahren können.
Ist es auch wichtig für dich, um deine Dienstleistung machen zu können, damit du weißt,
also tatsächlich nicht. Also für mich ist nur wichtig, dass das halt auf jeden Fall eine offizielle oder freigegeben ist von der Polizei. Sag ich mal, dass jetzt jemand kommt und sagt, guck mal, hier ist viel Blut, mach mal weg. Und das ist wahrscheinlich auch dann die Horrorvorstellung für Leute, Tatort, genau. Also das ist für mich einfach sehr wichtig. Der Rest ist tatsächlich relativ unwichtig. Aber es ist auch nicht schlimm, es zu wissen. Also manchmal ist es ja schlimmer, was nicht zu wissen und sich da irgendwelche Fantasien nachher auszumalen.
Ja, klar.
Ne? Also klar, ich glaube, es ist menschlich, irgendwie was erfahren zu wollen. Ich habe das nicht so stark, aber ich muss auch sagen, ich meine, es gibt ja auch feuerwehrtechnisch immer viele Gaffer. Ich würde sagen, ich bin niemals welchen Gaffer, aber ich bin ja auch direkt da vorne. Mhm. Also ich wüsste gar nicht, wie es ist, wenn man jetzt nicht direkt da vorne steht.
Ja,
also vielleicht hat auch jeder so im Kopf genau das, dass er vorne dabei sein möchte, weiß ich nicht. Also glaube ich nicht.
Anwesend
also,
nicht.
Glaube ich auch nicht. Also ich merke auch jetzt im privaten Leben, wenn irgendwo ein Einsatz ist oder so, ist jetzt nicht so, ja, guck geradeaus, aber ich gucke da nicht mit einem Blick hin, allein schon, weil es irgendwie auch respektlos den Leuten und den Einsatzkräften gegenüber finde, weil man selber weiß, wie schlimm es ist. Also ja, da merke ich dann schon, das Interesse ist gar nicht so da. Das wäre jetzt so ein Gaffer ist, sag ich mal. Nee, genau. Aber ja, also zu den Stories meistens und ich glaube, fast ausschließlich bisher wusste ich da Bescheid, was passiert ist, ja.
Ist natürlich ganz spannend, was ist denn so das Heftigste gewesen, was du hattest?
Also das kann man tatsächlich auch nicht so fest definieren. Also ich finde tatsächlich immer wirklich diese technische Herausforderung bei jedem Einsatz am interessantesten eigentlich. Mhm. Also gerade, ich glaube, du hattest ja schon vor dem Gespräch einmal erwähnt, da die Geschichte bei Instagram, ist natürlich, ja, kommt nicht jeden Tag vor, dass man so eine Flüssigkeit dann irgendwie da extrahieren muss und sich überlegen muss, wie macht man es am schlausten, am sichersten. Also solche Herausforderungen, die interessieren mich natürlich. Und ich kann jetzt nicht sagen, aber am schlimmsten fand ich das oder jenes. Ja. Das ist immer so ein bisschen
situationsabhängig.
Genau, ja.
Und also ich glaube, also du hast ja gesagt, es gibt ja diese staatlich geprüften Desinfektoren,
korrekt,
Desinfektoren, die sich ja mit Chemie etc. ganz gut auskennen müssen.
Ja.
Musst du ja auch in deinem Job, wenn du da reingehst. Weil wie soll man sonst wissen, wie bindet man diese Flüssigkeiten am besten und so weiter? Wie hast du das alles raufgeschafft durch dein Rabbit Hole, dass du immer tiefer reingehst? Oder holst dann die natürlich als Fachkräfte dazu und fragst du mal nach Rat?
Also tatsächlich beides. Also es ist schon so, ich meine, heutzutage hat man echt sehr gute Möglichkeiten, Online-Schulungen zu machen oder sich einfach auch selber zum Thema sehr, sehr detailliert zu belesen. Mhm. Also in meinem Rahmen dessen, was man auch wirklich versteht gerade, aber ich meine, das Wissen oder steigert sich ja irgendwann auch.
Na klar,
also das Verständnis für mich, ja, genau. Ja. Und aber nichtsdestotrotz sind immer alle Handlungen, die, ich sag mal, am normalen Reinigen und Wischen vorbeigehen, immer schon eine Absprache oder beratende Absprache mit einem staatlich anerkannten Desinfektor.
Mhm.
Genau. Weil man ja am Ende auch so ein bisschen haftet dafür. Es gibt ja auch Chemikalien, die man jetzt anwenden könnte, die vielleicht unter Umständen unnötigerweise irgendwelche Sachgegenstände beschädigen oder auch gar nicht zielführend sind. Und das möchte man natürlich auch von vornherein ausschließen. Das
sind doch viel Erfahrung dann im Laufe der Zeit, ne? Oder das funktioniert
genau,
nicht.
Genau, ja. Ne? Also erstmal natürlich das Wissen, was man ja, wie man erfragen muss. Also wir haben ja zum Beispiel auch nicht nur die Tatortreinigung, hast du ja schon selber gesagt, Spezialreinigung. Was natürlich in Hamburg auch häufiger mal vorkommt, sind ja Buttersäureanschläge.
Okay.
So, und dann ist ja da wieder die Frage, erstmal die Nachfrage, wie neutralisiere ich das denn? Da muss man natürlich auch erstmal gucken, dass da wieder Chemie ins Spiel kommt.
Ja, klar.
Und das sind halt auch viele Schritte, die dann irgendwie abgearbeitet werden müssen und auch zuverlässig funktionieren müssen. Und wenn man da einmal jetzt ein falsches Mittel nimmt, kann man das Problem unter Umständen auch nochmal verschlimmern, ne?
Ja, vermutlich. Ich habe ja im Eingang, im Intro so ein bisschen schon angefragt, so, welche Geschichten dahinter stecken, also deine Geschichte und wie viel Traumjob auch in deinem Job ist. Hast du kurz mal so angemerkt, dass du sagst, das ist sowas Sinnhaftes, dass du quasi den Leuten nachher wieder ein gutes Gefühl geben kannst, dass die Wohnung, das Haus, wie auch immer, wieder so im Nachgang bewohnbar ist, dass die Menschen, die dort gelebt haben, auch mit einem guten Gefühl jetzt gehen können und so weiter. Was ist denn das Traumhafte nochmal konkret an deinem Job für dich?
Also das Traumhafte für mich. Also ich glaube schon so ein bisschen, dass man da auch nicht nur diese Reinigung oder ich sag mal Spezialreinigung und Geruchsfreiheit verkauft, sondern irgendwie auch das Gefühl oder das Sicherheitsgefühl am Ende, wenn man da reingeht und es sieht aus, als wäre nichts passiert. Also ich glaube, das Traumhafte ist dabei tatsächlich einfach vielleicht, also einmal für die Verbliebenen, das so herzustellen, dass sie sagen, okay, damit kann ich leben und irgendwie vielleicht auch ein bisschen mit dem Verstorbenen so diesen letzten Schritt
abschließen.
Genau, den letzten Schritt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sauber abzuschließen. Also war ja wirklich tatsächlich...
Ich habe einen neuen Marketing-Claim für dich.
Ja, tatsächlich ist es ja so, ich glaube, man als Lebender macht man sich auch Gedanken, was hinterlasse ich, sei es Gutes oder Schlechtes.
Mhm.
Und es ist, glaube ich, schon gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der völlig wertefrei auch in meinem Schmutz, sag ich mal, rumwühlen würde. Aber ich weiß einfach, den kann man wirklich vertrauen, der macht das tipptopp. Und am Ende, ist alles getan. Ne?
Ja, du gehst ja ins Allerheiligste der Menschen halt rein, die privaten Wohnungen sozusagen. Ja. Ne? Und wenn das dann wieder sauber ist, kann ich mir super gut vorstellen, dass dann einfach auch so eine Erleichterung, so eine Befreiung für die Leute dann
ist. Also das habe ich tatsächlich auch gemerkt und das hat mir auch so ein bisschen die Bestätigung gegeben, dass die Verbliebenen dann doch sehr dankbar sind. Ne? Also
Gibt es denn, ich meine, wir haben die meisten von uns werden Tatortreiniger, die Serie mit Bjarne Mädel kennen. Gibt es denn Klischees, die vielleicht da bedient werden oder die du immer hörst in deinem Job, wo du einfach nur den Kopf schütteln kannst, sagst irgendwie, ihr habt es doch nicht mehr alle?
Also, ja, es ist schwierig. Also tatsächlich finde ich die Serie der Tatortreiniger, ich glaube, der bringt das schon gut auf den Punkt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er wurde auch beraten, irgendwie gibt es da,
wenn du mal guckt, ja.
Also er erklärt ja tatsächlich in der Serie ja auch immer gegen so
ja, ich lieb's.
Er erklärt ja auch schon mal gut auf. Im Grunde ist ja auch nicht so, dass er jetzt doof dargestellt wird. Bjarne Mädel ist ja schon so, dass er auch da sagt, das ist hier nicht nur mal putzen, ne, das ist hier, für den Fleck brauchst du,
ja,
klar, musst du was Alkalisches nehmen und bla, und hast dich gesehen. Also das ist dann schon, es geht schon tatsächlich in die Richtung. Also, was natürlich oft so verwechselt wird, also ich weiß nicht, ob es dann eher spaßeshalber ist, aber natürlich diese Verbindung Tatortreiniger wird dann eher so mit, hier, ich bringe jemanden um, komm mal vorbei und mach das mal sauber. Ich denke mal, es geht eher Richtung Spaß.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile kann sich schon fast jeder so ein bisschen denken, was man da so für ein Tätigkeitsumfeld hat. Aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Also.
Ich meine, wie lange machst du es jetzt? Seit?
Ja, Gründung war vor jetzt 3 Jahren, genau. Also ich würde sagen, also die Tatortreinigung fast ausschließlich seit 2 Jahren. Also dass ich sage, ich mache jetzt nur Tatortreinigung seit 2 Jahren. Es kam immer mal so kleine Zufallsaufträge, sag ich mal, dazwischen, wo gefragt wurde, machst du das auch? Und da schnell klar war, ja gut, das geht auf jeden Fall auch jetzt, ohne jetzt so ein fundiertes Wissen in die oder jene Richtung zu haben. Und es hat sich dann halt so tatsächlich entwickelt, genau, ja.
Wenn du jetzt nochmal mit dem kleinen Jan sprechen solltest, so diesem 4, 5, 8, 10-jährigen Jan, der dann nicht der Helikopterpilot wäre, also, was würdest du ihm denn raten, bevor er in deinen Beruf geht?
Also ich weiß gar nicht, warum. Also bevor er in meinen Beruf geht? Ja, gute Frage. Also tatsächlich hatte ich da, glaube ich, schon einen guten Einstieg. Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, als Tipp, mach dein Abi.
Ja, guter Tipp.
Also ich wüsste, auch wenn es jetzt, glaube ich, nichts geändert hätte, so, ich glaube, mein Weg wäre trotzdem genau so verlaufen. Oder vielleicht anders. Ich habe auch mal überlegt, grad, das fällt mir gerade ein, wo du sagst, was hätte ich noch als Traumjob, Anwalt hatte ich auch mal im Kopf.
Okay.
Weil meine Eltern aber auch mal gerne gesagt haben, du könntest auch Anwalt werden, weil du bis zum Tode diskutierst einfach. nee, aber ich weiß gar nicht, ob es besser gewesen wäre. Aber es ist, glaube ich, schon gut so, wie es ist.
War auch der Weg gut, glaubst du jetzt im Nachgang, erst Feuerwehr und dann das zu machen, was du jetzt machst?
Ja, also ich meine, ich habe ja davor noch Kfz-Mechatroniker gelernt, Handwerk.
Habe ich auch gelernt, man braucht ja dieses Handwerk,
genau,
weil Feuerwehr überhaupt
korrekt,
damals,
genau.
Heute
damals nicht mehr. Jetzt, genau. Jetzt kann man ja als, ich glaube, es nennt sich ja trotzdem Werkfeuerwehrmann, dann der...
Hört euch die Folge mit Janni Rogalla an.
Ja.
Ihr kennt euch auch aus dem
Netz. Ja, also ich kenne ihn noch, genau, von, also nicht wirklich persönlich, eher von den Lösezeiten, er war, glaube ich, in der Innenstadtwache auf einer anderen Wachabteilung,
ja, genau,
als ich da war, genau. Ja. Ich war natürlich auf der guten zweiten, ich glaube, er war auf der dritten.
Battle begin.
Ja.
Okay, also Abi würdest du auf jeden Fall deinem jüngeren Ich raten.
Genau, einfach nur, ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich alternativlos irgendwo reingedrängt worden bin, aber ich glaube schon im Abitur, man hat einfach mehr Möglichkeiten. Und wenn doch im Kopf kommt, Mensch, sei es Bundeswehrpilot da sein, Studium, sonstiges, hängt oft dann doch mal mehr hinter. Man hat einfach nicht den einfachen Zugang zu solchen Berufen vielleicht, ne? Wie mit dem Abitur.
Ja. Gibt es in deinem Job ein Fehler, der dir aber im Nachgang sehr geholfen hat, den du mal gemacht hast?
Fehler. Weiß nicht, ob man das so bezeichnen könnte, aber ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass zu dieser Preiskampf die Konkurrenz irgendwie da ist. Ich habe mich auch schon mal dazu hinreißen lassen, einfach Preise so zu kalkulieren, dass ich dann auch am Ende der bin, der den Auftragszuschlag bekommt. Aber schnell gemerkt, dass das einfach nicht mit meinem Qualitätsanspruch von so einem Auftrag gleich geht. Also es passt einfach nicht. Muss dann dem Kunden einfach am Ende sagen, ja Mensch, so das ist jetzt das, was auf dem Auftrag oder auf dem Angebot stand. Aber es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also mir ist auch mal wichtig, dass das Endergebnis mir selber persönlich auch gefällt. Klar ist der Kundenwunsch immer noch das, was oben steht, aber ich sag mal, ein normaler Wohnungseigentümer möchte ja am Ende eigentlich auch, dass, ne, dass die Wohnung wieder komplett geruchsfrei ist.
Schnell vermietbar ist.
Genau, zum Beispiel, ja. Und genau, das habe ich mir so gesagt, dass ich daraus gelernt habe, ne, ich möchte jetzt meinen Qualitätsanspruch irgendwie an meiner Arbeit auch selber halten und das halt halt dann auch seinen Preis. Und wenn Leute dann sagen, gut, dann nehmen wir Mitbewerber XYZ, dann ist das halt für mich auch in Ordnung.
Ne? Also ich kann es ja grundsätzlich verstehen, dass man dann sagt, okay, man guckt ein bisschen auf den Preis, aber gerade in so einer Situation, wenn was Extremes passiert ist, ich glaube, dann ist man doch froh, wenn es auch einmal richtig fertig gemacht ist.
Genau, aber das Problem ist halt, vorher weiß ja keiner, wer macht es richtig, wer macht es falsch. So ist, man hat ja keinen, und das war dann ein bisschen auch für mich so ein zweischneidiges Schwert und die Überlegung, auch dieser Podcast, mache ich das jetzt oder nicht? Aber mir war es dann schon wichtig, am Ende ist es was, über das man sprechen kann und auch muss und vielleicht auch ein bisschen aufzuklären, dass gerade das Berufsbild, ne, wie das entstanden ist, ob es das überhaupt offiziell gibt und wie sich Leute unterscheiden und genau so auch Instagram, habe ich auch überlegt, ja, mache ich das oder nicht? Es geht da auch nicht dabei darum, irgendwie Schaulustige oder diesen Gruselfaktor liebende Menschen anzuziehen, sondern eher auch ein bisschen zu zeigen, so, ich habe jetzt einen ähnlichen Fall gerade, ja, was kann der denn? Wie sieht denn das jetzt aus und wie sieht es hinterher aus? So macht er das auch ordentlich.
Also so ein bisschen, als so ein bisschen aufzuklären auch.
Genau,
ne? Das war, ging mir tatsächlich so, als ich dann reingeschaut habe, natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Und mein Empfinden und das auch, ich habe das mit einem Kumpel zusammen uns anguckt, war so, ach krass. Also erst so dieses, wie es vorher aussah. Und dann hast du ja auch oftmals am Ende dann, wie es dann fertig aussieht. Genau, und wir so, ach krass, das war das. Und jetzt sieht das auf einmal so aus. Das war so wirklich das, wo wir gesagt haben, ja heftig. Also
Also tatsächlich ist man auch jedes Mal selber so ein bisschen erstaunt, weil man weiß ja wirklich nicht, was, also ne, ist im Fall Badewanne, wie sah die denn vorher aus, weiß man ja gar nicht. Ich glaube, in dem Fall sieht man noch tatsächlich so zwei Schlieren, aber es ist auch dann dem, ich glaube, das war halt Duschbrause und halt der Wasserhahn. Das war schon, ich glaube, die ist schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren da drin, die Badewanne. Ja, ja. Dann ist natürlich noch eine Verschmutzung, in Anführungszeichen, da zu sehen. Aber du weißt ja nicht, wie sieht es eigentlich darunter aus? Und dann, wenn es am Ende aussieht wie neu, ist ja noch, ne, also für einen selber natürlich so dieses Wow-Erlebnis zu sagen, krass, das sieht gut aus.
Ich habe es ja am Anfang schon mal angekündigt, jetzt meine private Frage relativ zum Schluss. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde durch, also es ging relativ schnell, wie immer eigentlich. Kannst du zu Hause noch normal putzen oder nimmst du dann immer so spezial? Was sind, wie sind die Reinigungsmittel im Supermarkt? Kann ich damit zu Hause vernünftig putzen? Ich will niemanden umbringen, ich frage nur für einen Freund.
Doch, kannst du. ja, tatsächlich, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Also eigentlich zu Hause putzen bin ich nicht so ein Profi wie eine nette Dame, die einmal die Woche auf jeden Fall den Grundputz bei uns macht.
Das sind die Köche, die zu Hause nicht kochen, keine Sorge.
Und ansonsten haushaltsübliche Mittel, ne? Funktionieren
aber. Du nimmst nichts von der Arbeit, wenn du sagst, irgendwie, jetzt habe ich besonders viel Dreck beim Kochen gemacht, keine Ahnung.
Ja, ich so recht überlege gar nichts, nein, tatsächlich nicht.
Jetzt kommen wir, wie gesagt, schon angekündigt, sind wir schon fast am Ende. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage ist, gibt es was, was ich dich noch fragen sollte, aber noch gar nicht gefragt habe?
Da müsste ich mir noch Gedanken kurz zu machen.
Du, alle Zeit der Welt.
ja, ich glaube, ich habe schon ziemlich fast alles so.
Also ich habe jetzt ein klares Bild auf jeden Fall, ein klareres Bild von dem, was du so tagtäglich halt auch tust.
Ja. Also vielleicht noch nur mal so die Vision der Gründung und so. Ich habe jetzt ja auch von Qualität gesprochen und was mein eigener Anspruch ist. Also eigentlich ist so mein Wunsch so ein bisschen auch, um tatsächlich auch da, so nach der Arbeit der Feuerwehr oder Polizei und sonstige staatlichen Institutionen, dass man da vielleicht dieses Unternehmen, so, das war ein bisschen die Vision, als feste Institution so groß zu machen oder so einen Qualitätsstandard zu setzen, dass Leute auch wissen, da ist jemand, den ich vertrauen kann. Also, dass in Hamburg gerade vielleicht auch einfach so ein Qualitätssiegel Ecoclean Nord, ne, dass man dann weiß, okay, die wissen, wie es läuft und machen es halt richtig. Ne? Also, das wäre so ein bisschen mein Plan, dass genau.
Das wäre auch die letzte Frage, eben, was du beruflich noch erreichen möchtest.
Ja, wäre eigentlich genau das, also im Großen und Ganzen.
Ein Ecoclean Nord Siegel.
Ja, genau, ein Siegel approved, nein. Also das auf jeden Fall in die ganze Geschichte dass es, ja, dass das Vertrauen, sag ich mal, in mein Unternehmen so groß wird wie jetzt zu einer staatlichen Institution. Ne? Mhm. Aber halt mit mehr Augenmaß und halt individueller gestaltet. Ne? Du sagtest ja selber auch mit Behörden und den Öffnungszeiten ist immer so eine Sache. So, wir sind 24/7 irgendwie erreichbar für Notfälle. Genau, also einfach, ja, diesen Qualitätsstandard, den wir schon haben, irgendwie so weiterzutragen, dass Leute auch merken, da ist jemand, der meint das ernst. Ne?
Lieber Jan, vielen lieben Dank für den Einblick in dein Leben, in deinen Job als Tatortreiniger, Spezialreiniger hier in Hamburg. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen das Ganze lichten können, was du so tust. Alle, die mal in so eine Situation kommen und Hilfe brauchen, gerne bei Jan Ekuklin Nord melden oder Tatortreiniger Hamburg googeln oder bei Insta folgen.
Oder gleich Tatortreiniger.hamburg.
Tatortreiniger.hamburg, genau.
Ja, beste Domain.
Tatortreiniger.hamburg auch bei Insta.
Genau.
Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Vielen lieben Dank, Jan.
Ja, vielen Dank auch.
Ciao.